Hallo Werner.
Hallo, grüß dich Dominik.
Werner, normalerweise stelle ich dir an dieser Stelle des Podcasts immer eine Frage. Das lassen wir heute, dafür habe ich dir was mitgebracht. Musik in Trocken bis Lieblich, das kann eigentlich nur eines heißen, nämlich unsere Sommerserie geht los und die hat in diesem Jahr eben genau das Motto, das wir da gerade gehört haben, ab in den Süden. Werner, bist du bereit?
Ja, ich bin angeschnallt.
Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Mir gegenüber sitzt der Weinmann Werner Eckert, ich bin Dominik Bartoschek. Und immer wieder erreichen uns Mails von Hörern, die sagen, redet doch mal über französische Weine, redet doch mal über italienische Weine, redet doch mal über spanische Weine. Und das haben wir uns zu Herzen genommen und für unsere diesjährige Sommerserie genutzt. Wir werden uns in den kommenden Wochen in jeder Episode ganz ausführlich mit einer der drei großen südlichen Anbaunationen Europas beschäftigen. Und heute geht's los mit Italien. Werner, ganz einfache Frage am Anfang. Welche Beziehung hast du zu italienischen Weinen?
Eine interessierte. Es ist nicht mein Favorite, aber ich finde tolle Sachen da.
Und hat sich das geändert, irgendwie deine Beziehung, so in den letzten Jahrzehnten, die du dich da mit dem Thema beschäftigst?
Ja, weil die Wahrnehmung von italienischem Wein in Deutschland eine ganz andere geworden ist. Ich bin auch aus der Generation, die in der Pizzeria groß geworden ist, mit dem klassischen Fiasco. Mhm. Die Flasche, die berühmte Bastflasche, in die man dann Tropfkerzen oben reinsteckte, Chianti innen drin. Aber die Flasche heißt tatsächlich, oder dieses Gefäß heißt Fiasco. Und was da drin war, war in der Regel auch im deutschen Sinne ein Fiasko. Und deswegen kam alles, was danach kam, war besser.
Ich finde es ja unglaublich schwer, sich so einer großen Weinbaunation zu nähern, weil es einfach total unübersichtlich ist. Und ich dachte, deswegen fangen wir einfach mal mit ein paar nackten Zahlen an. Italien hat eine Rebfläche, die ist 7-mal größer als die Deutschlands. Also das ist schon eine ganze Menge. Und weltweit gesehen liegt Italien auf Platz 4. Ich denke, das lässt sich ganz einfach erklären, weil einfach die klimatischen Bedingungen in Italien so sind, dass einfach überall Weinbau möglich ist, oder? Außer in den alpinen Regionen. Ich denke, das ist der Grund für diese große Rebfläche dort.
Ja, und in all diesen Ländern, also auch Spanien, Frankreich haben wir noch auf der Agenda, ist der Verbrauch an Wein auch immens hoch gewesen. Der sinkt ja stark. Aber die haben halt bis vor 2-3 Jahrzehnten einen so hohen Verbrauch gehabt, dass sie die größere Teile der Produktion selbst getrunken haben.
Stichwort Produktion. Italien ist bei der Rebfläche gar nicht an der Spitze der Welt, bei der Produktion aber schon. Da sind sie Platz 1. Da frage ich mich ja schon, wird da sehr viel Masse produziert, neben der Klasse, die es natürlich auch gibt?
Ja, das wird es überall, aber die Italiener haben das ein bisschen perfektioniert, weil gerade auch im Norden, nehmen wir mal das Veneto, also Venetien, zweitgrößte Region, fast so groß wie die ganze deutsche Rebfläche, allein diese Region. Und die hat klimatisch halt auch genug Potenzial, um richtig Masse zu bringen. Das ist wahrscheinlich der Grund. Ja.
Und du hast zwar gesagt, die Italiener trinken statistisch gesehen mehr Wein als die Deutschen, aber natürlich exportieren sie ja auch ganz viel ihren Wein in die ganze Welt.
Ja. Also wenn man es weltweit sieht, ist sowieso der mediterrane Raum, der südeuropäische Raum, die Weinkammer der Welt. Die versorgen irrsinnige Massen und da kommt kein anderes Land mit.
Ich habe eben schon mal gesagt, ich finde es unglaublich schwierig, sich so anzunähern an so eine riesige Weinbaunation. Also es gibt unglaublich viele Anbaugebiete in Italien. Wir könnten hier 20, 30 Folgen, glaube ich, nur über Italien reden. Aber wir haben gesagt, wir wollen ja auch so ein bisschen was wie Orientierung geben und diesen Dschungel so ein bisschen lichten. Und wir haben deswegen gedacht, wir holen uns Hilfe bei dieser Orientierung. Und ich habe Steffen Maus kontaktiert. Das ist ein bekannter Weinjournalist. Er hat ein Buch geschrieben über italienische Weine. Er ist wirklich absoluter Spezialist auf diesem Gebiet. Ich habe ihn angerufen und ich habe ihn Folgendes gebeten. Ich habe ihm gesagt, nennen Sie uns doch bitte mal die 5 Weine aus Italien, die man in seinem Leben unbedingt probiert haben sollte. Und das hat er geantwortet.
Wow, das ist erstmal eine Frage. 5 Weine, die man unbedingt probiert haben sollte aus Italien. Da muss ich erstmal Luft holen. Ja, es ist heiß hier, gerade im Sommer. Und dann ist natürlich ein Weißwein, der zurzeit sehr angesagt ist, der Lugana vom Gardasee. Der hat für mich eine besondere Stellung, weil er natürlich ein populärer Weißwein ist gerade, aber auch eine super, fast frische Säurestruktur mitbringt, die einem Riesling nicht unähnlich ist. Wenn man sowas mag, auf jeden Fall probieren.
Wir hören gleich weiter rein. Ich muss sagen, Ich habe innerlich gejubelt, als ich die Antwort gehört habe, weil ich habe gerade letzte Woche noch Lugana getrunken im Urlaub und war da ganz begeistert von. Allerdings muss ich sagen, ich habe Lugana eher abgespeichert so als bisschen süffigen Alltagswein und ich war erstaunt, dass Steffen Maus den in die Top 5 aufgenommen hat. Geht dir das ähnlich?
Ich glaube nicht, dass das jetzt die reine Qualitätstop 5 ist, sondern wirklich eine Mischung aus allem Möglichen. Lugana ist ein ausgesprochen ein In-Wein. Das ist so der Pinot Grigio der Jetztzeit. Also die Schickeria in München hatte damals den Pinot Grigio von südlich der Alpen im Visier. Jetzt haben sie den Lugana bekannt gemacht. Das ist ein interessanter, spannender Wein. Nicht ganz billig übrigens und gut trinkbar, ja.
Also wäre auch auf deiner Top-5-Liste mit Sicherheit aufgetreten, höre ich da raus?
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Dann hören wir mal weiter rein. Weintipp für Italien Nummer 2 von Steffen Maus.
Mein Herz hängt am Sangiovese und in der Toskana fühle ich mich einfach zu Hause. Deswegen ist der Sangiovese, diese Rebsorte, die Hauptrebsorte, die im Chianti verwandt wird, eigentlich ein Wein, den ich auf jeden Fall vorschlage. Und da gibt es natürlich feine Unterschiede. Ich mag den mit dem Gallo Nero, mit dem schwarzen Hahn, weil das ist sozusagen der Chianti-Classico ist aus dem Herzstück zwischen Florenz und Siena. Und da gibt es ja auch verschiedene Kategorien. Da brauchen wir nicht den teuersten oder den schwersten oder den im Holz ausgebauten am längsten, sondern den einfachen Wein, gut in Anführungszeichen, der aber auch jetzt so zwischen 10 und 15 Euro kostet, der macht viel Freude. Und da gibt es wirklich hunderte von sehr, sehr guten Winzern.
Ja, Werner, ich nehme an, da gehst du mit, oder? An Chianti unter den Top 5 Italiens.
Das ist sicher ganz, ganz vorne. Sangiovese ist die am meisten angepflanzte Rebsorte in Italien mit Abstand. Und es ist die italienische. Das ist eben das, was in den Pizzeria auch rumstand. Chianti gab es immer. Und der Chianti besteht nicht unwesentlich aus Sangiovese. Und so wie eben bei uns der Riesling früher nicht immer reif wurde, wurde in der Toskana der Sangiovese früher nicht immer reif. Deswegen war das so furchtbar. Aber er wird natürlich reif, längst. Und Sangiovese ist eben auch eine Rebsorte, die anspruchsvoll ist insofern, als sie Säure hat, sehr viel sogar haben kann und eine Frucht, die eher so auf der Pinot-Seite ist und nicht auf der Cabernet-Seite. Also dieses dunkle, mächtige, das ist nicht Sangiovese. Er ist hell und er ist zartfruchtig mit einer bestimmten Säure. Und das ist das Faszinierende daran. Braucht die Reife, darf aber auch nicht so viel davon haben, sonst ist Marmelade.
Jetzt hat Steffen Maus aber auch gesagt, man muss schon ein bisschen drauf achten, wenn man einen Chianti kauft, was man für einen nimmt. Also er hat auf diesen Gallo Nero verwiesen, also dieses Zeichen dieses Schutzkonsortiums. Genau. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee, denn ich denke, von Chianti ist auch eine ganze Menge auf dem Markt, was nicht so empfehlenswert
absolut
ist.
Ich meine, Chianti gehört zu den Eckpunkten im Discounter und da ist halt bei solchen Sorten, so anspruchsvollen Sorten, halt viel sehr einfache Ware dabei. Das ist, wie viele dieser Sorten kann man viel falsch machen. Also es gibt ganz schlimme und es gibt sehr, sehr gute. Diese ganze andere Welt, das sind für mich so Sorten wie der Primitivo, den es ganz im Süden eben gibt und der einen Zug nach vorne hat, wie Cabernet zum Teil, wie Dornfelder. Das sind eher Sorten, da kriegt jeder irgendwie was hin mit. Ja? Aber mit Sangiovese nicht.
Du hast ja aber auch am Anfang schon gesagt, der Chianti hat am Anfang dein Bild vom italienischen Wein bestimmt und zwar negativ bestimmt eher. Glaubst du, dass dieses Bild heute noch bei vielen Deutschen im Kopf ist, wenn die an italienische Weine denken, dass die an den billigen Chianti aus der Pizzeria denken?
Ich glaube, vielen hat das geschmeckt.
Also.
Ich meine, ja, da ist auch Faszination entstanden. Da ist man dann hingefahren. Auch so Dinge wie Bardolino oder Lambrusco, das sind ja auch so Weine. Das sind eher, jetzt sage ich was ganz Schlimmes, Weinchen. Mhm. Ja, recht filigrane, zarte, wenig überzeugende Dinger. Aber das läuft, das geht rein und ist auch völlig in Ordnung. Es ist nicht so mein Ding.
Diese Weine mit diesem Gallo Nero Zeichen, sind die auch in Deutschland leicht zu bekommen im Handel? Also kann man sich daran auch hier bei uns gut orientieren, wenn man einen guten Chianti haben möchte?
Ja, man muss schon ein bisschen gucken. Also im Discounter und beim LEH ist das jetzt nicht so massig, aber man kann heute ja vieles schicken lassen. Mhm. Das ist ja über das Internet überhaupt kein Problem.
Dann hören wir mal rein, was die Empfehlung Nummer 3 in den Top 5 von Steffen Maus ist.
Ein Rotwein, der eigentlich fast allen gefällt, der Primitivo. Gut, der Kenner empfiehlt Primitivo. Ja, aber warum? Weil ich auch da man Primitivo trinken kann, um Herrn Primitivo trinken. Auf jeden Fall den aus Manduria, weil das ist so die Zone, wo die kräftigsten, interessantesten Rotweine herkommen. Der Wein hat viel Frucht, wenig Gerbstoff und auch viel Alkohol, aber ein sehr einzigartiger Wein, fast wie der Amarone.
Also der Primitivo, auch so ein Klassiker, an den, glaube ich, ganz viele Deutsche denken, wenn sie an italienische Weine denken. Wie stehst du zum Primitivo?
Ja, eben, das ist so eine sichere Bank auch, wenn man irgendwie Leute hat, die nichts vom Wein verstehen und es soll ein bisschen hoch hergehen. Primitivo trinken sie alle. Ja, es ist ein Wein, der gut zu verstehen ist, der, das habe ich ja eben gerade gesagt, auch in der Regel keine Ausreißer nach unten produziert. Also ganz schlimme Primitivos sind sehr selten. Also dann sind sie meistens nur einfach zu schwer, aber damit kann man leben. Aber die sind nicht so völlig daneben. Und deswegen glaube ich, das ist Grund für diesen Siegeszug, den diese Sorte angetreten hat. Die ist durchaus verbreitet, 14.000 Hektar. Das ist schon eine Menge Holz und eben im Süden konzentriert. Steffen Maus hat jetzt den aus Manduria angesprochen. Das ist sicher etwas exotischer, exklusiver, aber der wächst da unten in allen Regionen und in vielen noch viel reichlicher.
Und der ist eben auch in Deutschland gut zu bekommen, ja. Auch beim Discounter. Das hast du neulich selbst wieder am eigenen Leib erlebt und getestet sozusagen, denn du testest ja seit Jahren jede Woche für SWR1 einen Wein, deswegen der Name Weinmann. Und wir hören uns hier immer einen dieser Weinmänner an und reden anschließend drüber. Und passend zum heutigen Thema hören wir uns eben an deinen Primitivo-Test.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Wenn einer im italienischen Ristorante Vitello ruft, dann geht es meist um Vitello Tonnato. Die dünnen Kalbsbratenscheiben in dicker Thunfischsoße, ein Klassiker. Aber auch Saltimbocca ist original vom Kalb. Vielleicht deshalb hat mich ein Weinetikett angemacht, das einen Kalbskopf trägt. Naja, ist schon eher ein Jungbulle, den man da sieht. Aber Vitello ist auch dick der Name des Produkts. Wir testen also den 2021er Vitello Primitivo und Merlot, 4,99 bei Aldi gekauft. Der Rote aus Apulien steckt richtig wichtig in einer schweren Flasche und hat eine Goldmedaille am Hals. 96 Punkte von 100 bei dem italienischen Weinkenner Luca Maroni. Der bewertet vor allem die mutmaßliche Massentauglichkeit eines Weins. Purpurn sichtbar jugendlich der Inhalt, Kalk, Kirsche und Waldbeeren in der Nase, Saft und Süße auf der Zunge. Stimmt, hätte man sehen können, halbtrocken steht hinten drauf. Immer noch verblüffend, dass südländische Rotweine durchaus häufiger nicht nur ein bisschen Restzucker haben. Eher schwülstig als kraftvoll. Der mäßige, körnige Gerbstoff hält da nicht wirklich dagegen. Der geht vom klassischen Roten Richtung Ruby Portwein. Ist das eine nicht mehr, kommt aber beim anderen doch nicht an. Also irgendwie in die Stuhlritze gerutscht. Aber süßliche Rotweine ohne alle Ecken und Kanten finden ja tatsächlich immer Freunde. Das bringt ja auch das Urteil von Maroni zum Ausdruck. Aber ich muss das ja nicht mögen. Es gibt übrigens auch trockene Weine in dieser Linie, allerdings anderswo und doppelt so teuer. 2021er Vitello, Primitivo und Merlot bei Aldi 4,99.
Der Weinmann. SWR1 Rheinland-Pfalz.
Also ich glaube, ich habe rausgehört, das ist jetzt nicht die Art von Primitivo, den Steffen Maus gemeint hat, als er gesagt hat, den müsste man unbedingt in die Top 5 aufnehmen, oder?
Nein, sicherlich nicht. Einmal ist es ja eine Cuvée, also ist auch ein Merlot drin. Und zweitens ist das eben so ein Fall, das finde ich geht nicht, wenn man so einen Wein, der ohnehin wenig Säure mitbringt, der auch kaum Gerbstoff hat und der eine natürliche Fruchtsüße mitbringt, einfach weil er in der Regel reif ist, dann schmecken die ja einfach nach reifen Früchten, das reicht. Und wenn ich da noch Zucker übrig lasse, dann habe ich ihn kaputt gemacht. Warum machen die das? Weil das bedeutet, dass dann der Alkohol niedriger ausgewiesen ist. Die hätten wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie viel Alkohol der ohnehin schon hatte, 15,5 draufschreiben müssen, wenn sie ihn hätten durchgären lassen. Und dann lässt man eben ein bisschen Zucker übrig beim Gären und schreibt dann 13,5 drauf.
Also du würdest sagen, bei Primitivo von halbtrocken auf jeden Fall die Finger lassen.
Ja, ist ja Geschmackssache, wenn es jemand mag.
Trotzdem muss man ja sagen, wird ja das Bild in Deutschland von italienischen Weinen dann auch genau von solchen Weinen bestimmt? Denn du sagst es immer wieder, die meisten Deutschen kaufen ihre Weine nun mal eben beim Discounter. Wenn ich beim Discounter denn meine Weine unbedingt kaufe, habe ich denn da auch die Chance, dass ich mal einen guten italienischen Wein bekomme? Oder muss ich immer auf solche zurückgreifen?
Gerade Primitivo habe ich schon viele sehr ansprechende Weine für kleines Geld gekriegt. Das ist eben gerade so eine sichere Bank, wo man so viel falsch eigentlich nicht machen kann.
Also was würdest du sagen, so wie viel sollte ich ausgeben?
Ja, ich bin immer wieder überrascht. Der Preis spielt nicht die ganz entscheidende Rolle. Es gibt wirklich für 2019 möglicherweise oder 2,79 ansprechende Primitivos und es ist nicht gesagt, dass einer für 4,99 automatisch besser schmeckt. Die Wahrscheinlichkeit steigt wahrscheinlich erst dann deutlich drüber.
Wir hören uns noch die letzten beiden der ja, Top 5 an von Steffen Maus.
Ich möchte gar nicht das Piemont außer Acht lassen. Mit seinen vielen Weinen. Und da gibt es natürlich diese berühmten Weine Barolo, Barbaresco. Doch der einfache Wein mit dem Nebbiolo Lange, also diese Rebsorte Nebbiolo aus dem Anbaugebiet Lange, ist für mich auch ein unverzichtbarer Rotwein. Den gibt es schon für 10 bis 15 Euro. Und einen habe ich noch hinterher. Wenn man Weine aus Italien trinkt, dann trinkt man ja in erster Linie auch mal die Region, das Anbaugebiet, die Faszination. Dieser gesamte Mix, der den Wein einzigartig macht. Deswegen ist es manchmal gar nicht so leicht, sich auf eine Sorte, eine Rebsorte festzulegen. Deswegen gibt es noch als letzten unverzichtbaren Wein Weißweine aus Südtirol. Diese bezaubernde Region, die sicherlich eine Vielfalt hat an Rebsorten, die aber alle für sich genommen ja, einen diese Begeisterung für Wein und für die Gegend, wo er wächst, näher bringen kann.
Ja, Werner, das war die Liste von Steffen Maus, also die Top 5 eines absoluten Italien-Weinkenners. Ich sag's nochmal, was er genannt hat. Lugana vom Gardasee, Chianti Classico, den mit dem schwarzen Hahn drauf, ein Primitivo aus Apulien, aus der Gegend von Manduria, ein Nebbiolo zuletzt aus dem Anbaugebiet Lange im Piemont und ein Weißwein aus Südtirol. Das ist jetzt natürlich völlig klar eine ganz subjektive Liste. Trotzdem, was sagst du zu dieser Zusammenstellung? Würdest du sagen, der hat da wirklich ein gutes Bild von Italien gezeichnet?
Ja, absolut. Da hat man schon einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Stile. Und ich glaube, was mir eingefallen ist, gerade was den Nebbiolo betrifft, bin ich ganz dabei. Barolo und Barbaresco ist einfach für die meisten Menschen viel zu teuer. Und ein Nebbiolo Lange ist eben bezahlbar und qualitativ kann der mit einem durchschnittlichen Barolo immer mithalten. Also das ist ein ganz toller Tipp. Und den eint wiederum, finde ich, mit dem Sangiovese. Das sind uritalienische Sorten. Es sind besondere Sorten. Sie sind anspruchsvoll. Sie haben Säure und Gerbstoff. Es sind keine so Charming-Sorten wie jetzt der Primitivo. Ja, da muss man auch ein bisschen mal probieren, sich reintrinken sozusagen. Deswegen finde ich das sehr wichtig, dass die vorne dabei sind. Und dann die Schmeichler wie Lugana und Primitivo und die Südtiroler, das finde ich interessant, weil da das ist natürlich Italien, das ist überhaupt keine Frage, aber das sind natürlich vergleichsweise deutsche Weine. Also das ist wie viele Herkünfte in Österreich. Da werden auch viele Vergleichstests gemacht. Man kann einen Weißburgunder aus der Steiermark und aus Südtirol und aus Deutschland mal nebeneinander halten. Dann hängt es vom Winzer mehr ab, wie die schmecken, als von der Herkunft. Das ist eine sehr ähnliche Struktur. Ganz tolle Weine, überhaupt keine Frage. Aber das ist eine ganz andere Liga. Das ist nicht das klassische Italien, was wir im Kopf haben. Ich würde noch eine Geschichte vielleicht ergänzen. Sizilien haben wir nämlich jetzt gar nicht vertreten gehabt. Sizilien ist die größte Anbauregion und hat auch am Ätna Spezialitäten, die sind richtig toll. Es gibt wundervolle Weißweine, die auch Säure haben, was man gar nicht glauben würde bei der Herkunft. Es gibt ganz interessante Rote auch. Also das ist immer mal auch ein Blick wert.
Ich würde gerne noch mal an diesen Punkt einhaken, den du eben genannt hast mit Südtirol, wo du gesagt hast, das fällt so ein bisschen raus. Ich finde diese Zusammenstellung, die er gemacht hat, auch ganz toll. Finde ich auch eine schöne Vorstellung, die abzuarbeiten mal. Ich habe mich dann aber auch gefragt, wir sind ja wirklich vom tiefsten Süden bis in den höchsten Norden. Kann man, wenn man wirklich diese fünf Weine am Ende durchprobiert hat, sagen, die schmecken alle italienisch oder kommen die nicht aus so unterschiedlichen Welten, dass man sagen muss, den italienischen Wein gibt es am Ende gar nicht?
Den gibt es nicht, weil das eine zu vielfältige Weinnation ist. Bei den Sangiovese, also dem Chianti und dem Nebbiolo, würde ich sagen, ja, das ist Italien. Das ist überhaupt keine Frage. Südtirol, wie gesagt, vom Rebsortenspektrum, von der Art der Weine her, eher vergleichbar mit dem sonstigen Alpenraum und nördlich davon. Und Primitivo in vielen Fällen von einfacheren Weinen anderer Länder überhaupt nicht unterscheidbar. Auch Neuweltweine sind so vom Stil her. Da geht's eher drum, gut trinkbare Weine, aber nicht mit so einer klaren Herkunftskennzeichnung zu machen. Das ist völlig in Ordnung, hat auch seine Berechtigung.
Aber es ist natürlich toll, dass so ganz verschiedene Weine eben in so einem Land dann vereint sind.
Und wir haben irrsinnig viele ja nicht mal angesprochen. Ja. Also es gibt natürlich Dolcetto, es gibt Montepulciano und
Unser Ziel war, eine gewisse Orientierung zu geben, und ich glaube, das haben wir erreicht mit diesen Top 5, die wir da genannt haben. Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle, und das war gleichzeitig der Auftakt unserer Sommerserie Ab in den Süden. Wir haben gesprochen über das Weinland Italien, und Werner, eigentlich wollte ich dich am Ende fragen, ob du die Top 5 von Steffen Maus durch hast. Ich glaube, das kann ich mir sparen, weil die hast du natürlich durch. Deswegen würde ich dich zum Ende Folgendes bitten. Bitte vervollständige diesen Satz: Der beste italienische Wein, den ich jemals getrunken habe, war?
Ein ziemlich einfacher Sizilianer, aber es war die Hochzeitsreise und er hat mich wirklich verblüfft. Ich kannte die Weine damals ja noch nicht. Der schmeckte so ähnlich wie die Silvaner in meiner Heimat.
Und du hast ihn aber dort vor Ort getrunken, in Sizilien.
Und er war ein Sizilianer.